Danke, Herr, dass du jedem von uns diese herrliche Zusage gibst, dass keiner zu Schanden wird, der auf dich hat. Auch wenn heute manche abreisen, dann steht vor uns, was uns zu Hause erwartet. Aber noch größer sollst du uns und dein Wort vor Augen stehen, dass du mitgehst, dass du segnest, dass du die Türen öffnest. Amen. Gustav Knack hat ja die Missionsfeste dort in Pommern veranstaltet. Und es war bei einem dieser Missionsfeste, wo ein junger, 22-jähriger Verwalter eines großen Rittergutes extra pressiert hat, damit er mitten in der Ernte früher weg kann. Dann hat er sein Gaul aus den Festen gebunden und dann kam er gerade noch dazu in diese Kirche. Ich vermute, man weiß es nicht genau, wer gepredigt hat. Ich vermute, dass es Gustav Knack war. Der war dauernd dort und hat die Leitung des Missionsfestes gehabt. Und gerade über das Thema gesprochen, die Ernte ist groß, aber es sind so wenig Arbeiter. Er hat gesagt, Herr, sende mich. Wer war's? Friedrich von Bodelschwingh. Der Herr hat ihm nachher den Weg in die Mission verschlossen und umso mehr am anderen Platz gebraucht. Sehen Sie, so ist bei uns auch, egal wo uns der Herr sendet. Aber das war für ihn der entscheidende Anstoß mit 22 Jahren, sich ganz dem Herrn zur Verfügung stellen. Er hat dann viel, viel später, nachdem ihm schon die 4 Kinder in kurzer Zeit weggenommen wurden und er die Härte erlebt hat, wie Gott hart sein kann, hat er dieses kleine Werk übernommen, das damals nur 13 gemütskranke Leute hatte, noch nicht Bethel hieß, in der Nähe von Bielefeld, und hat das zu dieser Riesenanstalt ausgebaut. Und da sieht man manchmal im Reich Gottes diese Linien, die da laufen, von Gustav Knack über Friedrich von Bodelschwingh. Und bei Gustav Knack laufen viele Linien zusammen. Er hat ja auch das Lied rausgegeben, wo die So nimm denn meine Hände und so weiter, war er der Erste, der das publiziert hat und so weiter. So wunderbar im Reich Gottes, wenn man ein wenig dahinter sieht, wie Gott die Dinge lenkt. Gustav Knack. So, jetzt machen wir heute nur noch ein Wort zum Abschied. Das haben wir gestern ausgelassen, ganz bewusst im Gottesdienst. Bei der Geschichte von dem Kämmerer, der Königin Kandace, da heißt es am Schluss, nachdem er getauft war, Vers 39, Apostelgeschichte 8, Vers 39, als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sah ihn nicht mehr. Er zog aber seine Straße fröhlich. Alleinsein ist schwierig. Viele von ihnen sind allein. Das kann nur der verstehen, der auch Single ist. Allein. Mir hat mal ein Pfarrer gesagt, der schon im vorgerückten Alter unverheiratet war, sagt, es ist ein Kampf. Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme und meine Glastüre aufschließe und trete in die leere Wohnung, da ist keine Stimme. Da sagt niemand, schön, dass du da bist. Und sagte dann, ich habe mir es angewöhnt zu sagen, guten Tag, lieber Heiland, wenn ich heimkomme. Er ist da. Denn so ist ja unser Herr auch sehr brutal mit diesem Kämmerer umgesprungen. Der Philippus wurde einfach weggenommen. Man findet ihn 30, 40 Kilometer weiter in Ashdod, das ist der große Hafen von Israel heute, der Industriehafen, wo neulich das große Attentat war. Und der Kämmerer ist allein, jung bekehrt. Jeder von ihnen hat mehr Jüngerschaftstraining gehabt, Unterweisung, wie lebt man die Nachfolge Jesu, wie macht man stille Zeit, wie betet man. Er hat überhaupt keine Anweisung gehabt. Ist doch schlimm. Er hat keine Voreltern gehabt. Kein Großvater, keine Großmutter, die ihm im Glauben vorangegangen wäre. Er hat keine Eltern gehabt, er hat keine Gleichaltrigen gehabt, die ihn ermutigt hätten. Auch keine Standesgenossen, so eine IVCG oder sowas, wo man sagt, da kann man sich mit ähnlichen Leuten in der Politik unterhalten. Ganz allein lässt ihn Gott zurück. Also, das macht unser Herr, dass sie nicht überrascht sind. Wer von ihnen auch sagt, ich bin so allein, obwohl ich meine, bei uns ist nicht so, dass man allein sein muss. Wir erleben das ja auf dem Schönblick und es gibt viele Möglichkeiten, Gemeinschaft im Glauben zu finden. Er war ganz allein. Er zieht wieder seine 2000 Kilometer zurück in ein fernes Land, wo er keinen Jesus-Jünger finden wird. Stellen Sie sich das mal vor. Ganz allein, jung bekehrt, keinen Jesus-Jünger. Und dann steht da, er zog aber seine Straße fröhlich. Er hätte ja auch verdrossen dahin ziehen können. Traurig, ärgerlich, wehleidig, missmutig. Er hätte sagen können, ach, wie schön war das doch am Tempel, als ich die Chöre singen hörte. Ach, wie schön war das doch auf dem Schönblick. Ach, wie schön. Immer rückwärtsgewandt. Nein, er zieht vorwärtsgewandt und fröhlich. Und das Wort habe ich für Sie heute ausgesucht, weil ich Sie bitten will, das müssen Sie dem Kämmerer nachtun. Sie haben erst recht Grund, fröhlich nach Hause zu ziehen. Also die, die noch ein paar Tage hier sein können, das nimmt ja nichts weg, dann können Sie sich umso mehr drauf rüsten, fröhlich zurückzuziehen, wenn dann die Stunde für Sie kommt. Fröhlich zurückzugehen, weil Sie nicht allein sind. Ich möchte zunächst davon sprechen, er sagt Ja zu seiner Wegführung. Er sagt Ja zu seiner Wegführung. Ich habe das ja gestern schon erwähnt, wie das im griechischen Urtext hier steht, wie er damals an dem Hof, das ist ja ein Brauch, den wir schon von dem Potiphar kennen, diese große Not, wenn ein Mann seiner ganzen Würde beraubt wird, ein Entmannter ist. Und nun, er hätte ja auch über sein Lebensschicksal trauern können und sagen, ich kann nie eine Frau heiraten, man hat mir solch etwas zugefügt. Es gibt ja viel, dass wir uns beklagen und betrauern mit unseren Lebensführungen. Ich habe sehr schwer, hätte der Kämmerer sagen müssen. Mir ist Unrecht widerfahren. In der Bibel wird das nie gemacht. In der Bibel wird das nie gemacht. Weil wenn der Herr mit uns geht, ist überfließender Segen über ihrem Leben. Egal, was an Schwerem mit ihnen geht. Ich habe manche Leute getroffen, die schon angefangen haben und gesagt haben, ich muss ihnen erzählen, wie schwer ich es gehabt habe. Mein Vater war so brutal und ich habe den Beruf nicht erlernen dürfen, den ich eigentlich wollte. Ich wollte studieren und dann hat meine Mutter gesagt, die Frauen müssen nichts lernen, die sollen im Haushalt helfen. Und so ist mein ganzes Leben immer nur in der Dunkelheit verlaufen. Ich habe es so schwer. Ich möchte Ihnen sagen, wenn Jesus bei Ihnen ist, wird der engste Raum gesprengt und in die Weite geführt. Es ist ganz interessant, dass auch Gott nie bei dem stehen bleibt, was wir an natürlichen Gaben mithaben. Dass manche Leute sagen, was hast du an Begabung? Das ist für Gott gar nicht wichtig. Der macht begabt. Denken Sie mal, die unbegabte Frau. Kennen Sie doch die Gladys Albert? Also 1,55 Meter groß war die. Verstehen Sie, das war schon. Und dann war sie auch noch ein schwieriges Persönchen und hat die Volksschule, glaube ich, nicht mal abgeschlossen gehabt. Und Gott hat sie so begabt gemacht. Es gibt ja viele Leute, die Gott begabt gemacht hat. Da war einer, der wurde bei der China-Inland-Mission, bei der alten China-Inland-Mission Hudson Taylors, abgelehnt, weil er so schlecht sprachen konnte. Die haben gesagt, unbegabt. Und er hat nachher das Spracheninstitut der Wycliffe, der Linguisten, gegründet. Stellen Sie mal gerade vor, der Unbegabteste hat das Spracheninstitut gegründet, weil er in Sprachen so unbegabt war. Das kann unser Gott machen, dass er alle Grenzen sprengt, wenn jemand sich ihm anvertraut. Ich bin immer so dafür, gar nicht so viel zu schauen, was kann ich und was mache ich, sondern Gott ist ein dynamischer Gott, der uns seinen Geist gibt und da macht er Leute fähig. Wir erleben das dauernd im Missionsfeld. dass plötzlich Leute ganz stark werden, weil der Herr sie begabt. Also ich kann Ja sagen zu meiner Wegführung und voll Spannung warten, was wird der Herr aus meiner Lebensführung machen. Er wurde ja getauft. Er ist untergetaucht im Jordan. Wie man die Taufe macht, ist gar nicht so wichtig. Aber jetzt will ich auch wieder keine Diskussion, kommen nachher gleich drei und sagen, das ist doch ganz wichtig, dass man so rum und andersrum getauft wird. Wie sie getauft sind, ob als Kind oder im Jordan oder im Freibad oder als Erwachsener in der Freikirche, entscheidend ist, dass der Jesusname auf ihrem Leben liegt. Das ist wichtig, dass sie sagen, du bist Jesus, Gottes Sohn. Und dann steht ihr Leben in einer ganz neuen Beauftragung. Wie steht es da in Römer 6? Dass wir in einem neuen Leben wandeln, als Jesus-Leute in einem neuen Leben, dass unsere Familien neu aussehen, unsere Gespräche, die wir führen, neu aussehen, unsere Dienste voller neuer Erwartung sind. Also Ja zu meiner Wegführung. Es führt wieder zurück bei diesem Kämmerer ins Heidenland, wo er ganz allein ist. Aber Ja zu seiner Wegführung, weil Jesus mit ihm geht und gebraucht ihn. Ja zu seiner Wegführung, wenn er dann ankommt, der Kämmerer, unter seinen Freunden bei der Königin Kandace, dann fragt ihn die Königin, wie war's denn auch, was hast denn du gesehen? Heute würde man sagen, hast ein paar Fotos gemacht, zeig uns auch deine Dias von deiner schönen Reise. Aber der könnte nur erzählen, und er könnte erzählen von dem großartigen Tempel in Jerusalem. Das hat ja schon die Jünger von Jesus überrascht. Herodes hat den ja renoviert, der böse Herodes der Große. Hat ihn ja ganz toll gemacht, das war ein Weltwunder, was der gemacht hat, mit goldenen Dachrinnen und allem herrlichen Marmorglanz. Aber dann würde der Kämmerer sagen, am liebsten ist mir die Straße nach Gaza, die Öde. Sagt die, was? Wächst da was? Ein Dornstrauch, nicht mal ein Dornstrauch, würde er sagen. Ist wirklich, da ist Ende. Fuchs und Haas sagen sie nicht mal da mehr gute Nacht. Da gibt's keine Tiere mehr. Da ist alles bloß noch trocken. Ein bisschen Wasser war noch da, wo er sich taufen ließ. Aber dort ist eine Stelle, da habe ich Jesus gefunden. Das ist uns der liebste Platz. Und wenn Sie da zurückdenken, das ist auch das Schöne bei solchen Zeiten auf dem Schönblick, wenn Sie sagen können, da ist mir Jesus neu groß geworden. Da habe ich ihn wieder entdeckt. Das ist mir der liebste Platz. Ich habe das so genossen, die herrlichen Douglasien zu sehen, die einmalig schönen Tannenbäume, die da drüben sind, in diesem Wald. Was hat da Gott wachsen lassen? Man kann ja manchmal vor den Bäumen stehen. Jeder Baum ist ein Kunstwerk, wie Gott das geschaffen hat. Das Allergrößte, dass Jesus sich über mich erbarmt und dass er mein Leben erwählt hat, dass er mich gebraucht, dass er wirken will durch mich. Und jetzt steht vor diesem Kämmerer eine ganz spannende Zeit, wie lange ihn der Herr noch braucht. Ob ich noch Stunden auf dieser Erde zähle, ob ich noch Jahre habe, ist gar nicht wichtig. Dass ich nur die Zeit, die mir der Herr schenkt, zu seiner Ehre leben kann. Darum zog er seine Straße fröhlich, sagt Ja zu seiner Wegführung, nicht klagen, nicht wehleidig, nicht traurig, nicht zurückblickend. Noch was, warum er fröhlich ist, weil Jesus mitgeht, Also früher war das in diesen Ländern auch sicher bei der Königin Kandace so, dass da keine Toleranz war. Das Heidentum kennt keine Toleranz. Das wissen wir ja schon aus den Ländern des Islam und des Buddhismus. Die Religionen, die fordern totale Unterwerfung. Die Toleranz ist ein christlicher Gedanke, dass die anderen auch Raum bekommen, sich zu verwirklichen und dass wir niemand etwas mit Zwang überstülpen. Also es war für den Kämmerer nicht leicht, in seine unduldsame Umgebung zurückzukehren, wo die sehr unduldsam mit ihm umgesprungen sind. Wie wird das werden? Werden sie mich wieder zum heidnischen Götzendienst verordnen? Muss ich da auch mitmachen? Im Alten Testament haben wir den General Naeman, der wieder zum Syrer zurückkehrt und der gesagt hat, ich muss da mit meinem Chef, mit dem König mit in den Heidentempel. Erinnern Sie sich an die Geschichte, wo er sagt, ist da Gott so gnädig, dass er mir diese Sünde vergibt, dass ich da mitmachen muss? Wie wird denn das sein, wenn er, der Kämmerer, nun da irgendwo in der gottlosen Umgebung mit dabei ist, dass ja nicht leicht wer von ihnen wieder ins Geschäftsleben zurückgeht, worunter lauter Kameraden steht, mit denen er sich gar nicht verständigen kann über seine große Freude. Ist doch schwierig, ich stehe so allein und dann kriegen wir Angst, was kommt, erst recht, wenn wir schwere Krankheitsnöte haben, wenn uns die Sorgen überfallen, wenn uns so viel Schweres drückt, was kommt denn auf mich zu? Die Freude ist, Jesus geht mit. Wenn er heimkommt, Jesus hat alles schon vorbereitet. Das ist doch so groß. Es gibt keine Situation, wo nicht Jesus drüber der Herr ist. Das hat mir ein Himmelfahrtstag wieder überwältigt. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Wo sie auch sind, wo sie auch sind, am trostlosesten Platz, unter bösen Menschen. Jesus hat alle Situationen in seiner Hand. Er kennt sie, er ist ihnen nahe. Sie brauchen bloß auf ihn blicken. Ach, ihr Kleingläubigen, warum seid ihr so furchtsam? Braucht doch keine Angst zu haben. Er ist doch da. Und wenn wir schon anfangen schreien, Herr, wir kommen um, nein, du kannst nicht umkommen, wo Jesus ist. In der Welt habt ihr Angst, aber sei doch mutig. Das heißt eigentlich, seid getrost. Seid doch mutig und unerschrocken. Ich habe diese Welt überwunden. Darf ich Ihnen so zurufen? Ich habe gesagt, keine Bibelarbeit mehr. Zuspruch, wisse es. In der Dunkelheit deines Lebens, Jesus ist da. Selbst wenn wir ins Todestal einbiegen, da steht Jesus da und wartet auf Sie. Es gibt gar keinen Platz, wo Jesus nicht da wäre und Ihnen in seiner ganzen Herrlichkeit begegnen wollte. Wir haben in diesen Tagen viel vom Heiligen Geist geredet und es war uns eindrücklich wie der Heilige Geist. Und ich will das bloß nochmal zusammenfassen. Immer und überall dort in der Apostelgeschichte, übrigens auch im ganzen neutestamentlichen Zeugnis, durch sein Wort wirkt. Nicht durch irgendwelche Fisimadenten, sondern durch sein Wort. Er spricht durch sein Wort. Er macht das Wort stark, er breitet sein Wort aus, es wird lebendig und wirksam. Der Geist Gottes will auch zu Ihnen durch das Wort reden. Sie müssen das Wort der Bibel hernehmen. Und das ist auch so wichtig, dass wir zu den Kranken das Wort Gottes wieder tragen, damit der Geist Gottes die Herzen festmachen kann, damit er unser Leben neu machen kann. Durchs Wort muss es geschehen. Sie müssen in der Versammlung bleiben, wo das Wort ausgelegt wird, in der Gemeinschaftsstunde, im Bibelkreis, im Hauskreis, nicht wo diskutiert wird. Es gibt so viele Fragen, die kann ich Ihnen auch nicht beantworten. Es gibt viel, was wir nicht wissen. Aber das, was wir wissen, ist doch wichtig, dass Jesus da ist und durch sein Wort wirkt und dass es gar keine Angst mehr geben braucht. Wo ist denn das Kapitel, wo am meisten vom Heiligen Geist gesprochen wird in der Bibel? Römer 8. Wir sind nicht mehr fleischlich, sondern geistlich. Jeder Vers, immer vom Triumph, dass der Geist Gottes unser Leben durchdringt. Und das schließt dann am Ende, ich bin gewiss, dass nichts, keine Macht der Welt, gar nichts, keine Anklage, keine Weltmacht, keine Krankheit, nichts Böses, kein Engel, Fürstentümer, Gewalt, nichts mich von Jesus trennen kann. Darum zieht er seine Straße fröhlich. Wenn es der Kämmerer kapiert hat, bloß durch die Taufe, ich darf es in der Bibel, jetzt in der Bibelarbeit nochmal ganz konkret zusprechen, müssen Sie es fassen. Sagen, das ist genug, das will ich wissen, das will ich anderen sagen. Dass das so ist, und zwar, dann kommt immer, aber ich bin doch ein sündiger Mensch. Natürlich sind Sie ein sündiger Mensch, der Herr Jesus hat sich an Sünder gebunden. Wenn Sie ein perfekter Mensch wären, dann hätten Sie Jesus gar nicht. Er ist um der Sünder willen gestorben. Für sie hat er sein Leben gelassen. Sein Blut verbürgt das ihnen. Und er gibt ihnen den Pfand seines Geistes als Unterpfand. Er versiegelt sie mit seinem Heiligen Geist. Sie wissen doch, wie das früher war beim Siegellack. Wenn man so ein Amtsschreiben bekommt. Da wurde der Siegellack drauf geträufelt. Und dann hat man das Siegel drauf gedrückt, der Reichsadler. Und jetzt war es gültig. Wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist will es Ihnen gewiss machen. Und wenn Sie morgen wieder zappeln und in der Anfechtung sagen, ich fühl's ab, fühlen brauchen Sie es nie. Natürlich fühlen wir das nicht. Unser Herz zappelt sehr stark, wenn wir auf dem Schragen liegen und in den Operationssaal geschoben werden. Da sind wir alle gleich, das ist kreatürliche Angst. Aber der Herr will es uns in dieser Stunde durch seinen Geist festmachen, nicht durch den Körper, sondern durch seinen Geist will er es uns festmachen, dass der Glaube festbleiben kann in ihm. Und ich darf das fassen und glauben. Gerade in Römer 8 ist das so wunderbar, dass dieser Zeitleiden nicht wert sei der Herrlichkeit, die an uns soll offenbart werden. Gerade wenn wir durch die Trübsale hindurch hin. Das beschreibt ja Paulus dort im Römerbrief. Und dann seufzt der Heilige Geist in uns immer stärker und ruft das immer, Abba, lieber Vater, Abba, lieber Vater, wir gehören doch dir. Ach, darum können wir fröhlich unsere Straße ziehen. Ganz wunderbar. Denken Sie mal, welche Spuren hat dieser Kämmerer hinterlassen? In diesem heidnischen, vom Götzenkult geprägten Afrika. Es ist ja bis heute ein Geheimnis, dass dort die ersten Christen von Afrika waren. Leider ist die Kirche erstarrt geworden, diese orthodoxe Kirche von Äthiopien. Sie hat sich auch gegen alle Erweckung gesträubt, als dieser Missionar Koppa dorthin kam, als der Ludwig Krapf hinkam, haben sie sich vehement dagegen gesperrt. Goba, der Vater der Dora Rappa, der hat dann einmal gesagt, das seien alles Halunken und Gangster, diese Mönche, die dort existieren. Aber doch, das Evangelium wurde auch in dieser komischen Kirche weitergetragen und ich hörte erst jetzt in diesen Tagen, dass es erstmals passiert, dass diese orthodoxe Kirche sich auch geöffnet hat für erweckliche Aufbrüche. In Ägypten hat sie sich sehr stark geöffnet, die koptische Kirche, aber dort auch in Äthiopien. Aber trotzdem, das hat der Kämmerer erreicht, dass er dort in dieses Afrika hinein das Evangelium getragen hat, dass wir schon sehr bald nach seiner Zeit dort äthiopische Übersetzungen der ganzen Evangelien, der Briefe des Paulus in Afrika finden. Eine ganz wunderbare Spur. Und ich wünsche es nur, dass Jesus auch durch ihr Leben seine Spur ziehen kann. Das sieht man ja erst richtig, wenn ein Mensch gestorben ist. Was da Gott draus gemacht hat, das macht er aus dem ganz Kleinen, so bei dem Philippus, eine große Spur. Und wir können das oft gar nicht einschätzen, was daraus werden kann. Also Jesus geht mit, das erste war ja zu deiner Wegführung, Jesus geht mit und noch das letzte, es geht nach Hause. Also wenn man den Kämmerer gefragt hätte, nachdem der Philippus weg war, bist du nicht traurig, jetzt ist der Philippus weg. Hat er gesagt, doch schade, ich hätte mich noch mit ihm gerne über vieles unterhalten. Da hat er viele Fragen gehabt und keiner hat sie ihm beantworten können. Also traurig, das wäre schon gerechtfertigt gewesen. Er war aber fröhlich und wenn man ihn gefragt hätte, warum bist du so fröhlich? Jetzt hast du den Philippus verloren. Das macht ja Gott ganz absichtlich, damit wir nie von Menschen abhängig werden. Denken Sie dran. Gott will nicht, dass wir von Menschen abhängig werden. Auch nicht, Jesus will gar nicht, dass es Fangemeinden im Glauben gibt. Das machen Sektierer. Wo man ein nüchternes Glaubensleben hat, da freut man sich an allen Evangeliumsboten. Da hat man eine Weite, auch eine konfessionelle Weite. Da freut man sich an einen klar predigenden Methodistenprediger. Da freut man sich an einem von der Freien Evangelischen, so wie man sich an einem Gemeinschaftsmann freut und an einer Frau. Und wie man die Bruderschaft lebt, das ist gelebte Allianz. Evangelische Allianz, wo man zusammenkommt als Jesusgemeinde. Also wir wollen nicht an Menschen hängen. Aber warum war er denn so fröhlich, wenn wir ihn gefragt hätten, warum pfeifst du so fröhlich deine Lieder da auf deinem Wagen? Dann hätte er gesagt, es geht nach Hause. Ja wie? Ist denn Äthiopien das Reich der Kandaze dein Haus? Wie gesagt, nur kurze Zeit ist das mein irdisches Haus. Und dann? Es geht nach Hause. Die Plätze dieser Welt sind gar nicht mehr so wichtig. Ich wandere meine Straße, die zu der Heimat führt. Das ist doch wunderbar, wenn man das erkennt, so wie wir zusammenkommen, werden wir nie mehr zusammenkommen. Es bewegt mich immer wieder, wenn wir in einer solchen Versammlung sind. Bevor das Jahr schließt, werden einige schon vor Jesus, dem Herrn aller Herren, stehen. Heimgerufen zu sein in den Schar der vollendeten Gerechten. Ist ja toll, wenn man sein Leben triumphal enden darf. Sollte immer vor Augen stehen. Es geht nach Hause, aber nicht bloß dorthin, wo wir gehen. Ich habe das als Pfarrer immer wieder erlebt, wie die Leute wehmütig waren bei der Übersiedlung ins Altenheim. Ach ja, es ist meine letzte Heimat. Das ist nicht die letzte. Das ist nicht das letzte Haus. Das letzte Haus ist erst, wenn wir daheim sind beim Herrn. Das vorletzte. Wir freuen uns aufs letzte Heim. Und Jesus ist hingegangen, uns die Städte zu bereiten, dass ein Kämmerer das begriffen hat. Ich kann fröhlich meine Straße ziehen. Das Vorletzte ist gar nicht so wichtig, wo wir unser vorletztes Heim haben. Wo wir unser letztes Heim haben, das ist ganz wichtig. Ich ziehe meine Straße zu der Heimat. Wir haben das ja bei der Steinigung des Stephanus noch einmal uns so bewusst gemacht, was das ist. Ich habe so manche Dinge auf meinem Zettel stehen und wenn ich dann vor Ihnen bin, dann vergesse ich viel und dann will ich auch nicht dauernd in den Zettel gucken. Bei dem Stephanus habe ich noch gedacht, sehr interessant, er hat ja nicht geschrien Ave Maria an seinem Lebensende oder Erzengel Michael. Er hat den Jesus-Namen ausgerufen. Jesus, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das soll unser Leben sein. Ich bin daheim bei Jesus, wo ich jetzt bin und dann in alle Ewigkeit. Und nichts kann mich mehr von Jesus trennen. Sagen Sie mal, gibt's da irgendeinen Grund, dass man nur eine Sekunde nicht fröhlich sein kann? Kann es gar nicht geben. Sondern Freude, Freude über Freude. Christus wäret allem Leid. In dir ist Freude in allem Leide. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Du hast in Händen, kannst alles wenden. Wie auch heißen mag die Not. Also, jetzt ziehen wir fröhlich nach Hause. Aber ganz nach Hause. Das muss immer vor Augen sein, dass wir den großen Blick haben zur Herrlichkeit zu. Wir wollen beten. Lieber Herr, vielen Dank, dass du uns so nahe kommst durch dein Wort und dass wir diesen Blick haben. Herr, es ist uns leid, dass wir oft so missmutig, auch so schwierig sind und so traurig, wo wir doch nur Grund haben, dir zu danken. Wir können das alles nicht überblicken, was vor uns kommt. Wir können das auch nicht managen, aber du machst das für uns. Du bist der Herr und nicht wir. Wir lassen uns führen wie ein blinder Gaul. Und wir bitten dich jetzt, dass du auch mit uns gehst, dass du schon daheim alles vorbereitest, auch das, was uns bedrängt und Not macht. Wir blicken auf dich und freuen uns, danken auch noch einmal für all die Liebe dieser Städte. Vergelt es allen, die so viel einbringen hier, nicht nur aus Beruf, sondern aus Hingabe zu dir, um das Zeugnis deiner Liebe weiterzugeben. Wir haben es begriffen und verstanden und danken dir für alles, was wir an Gutem empfangen haben. Und wir wissen, dass das mit uns geht. Deine Nähe birgt uns, du bist der Schutz und der Führer und der Geleitsmann. Und wir dürfen auch uns im Blick auf das Ende unseres Lebens ganz in deine Hand geben. Ganz herzlichen Dank, Herr, dass wir bei dir daheim sein dürfen in der Ewigkeit. Amen. Und jetzt wollen wir dieses Lied auch noch singen. 519. Das passt dann, wenn wir fröhlich unsere Straße ziehen. 519. Interessante Biografie von dem Schöner, ich will sie nicht erzählen, die ist im zweiten Band unserer Lieder drin enthalten. Interessant, der zuerst so ein Prediger war für die Leute und dann hat ihn der Herr erweckt durch eine schwere Krankheit, durch Angstzustände und dann kam er zum lebendigen Glauben. Dieser Johann Gottfried Schöner, Pfarrer in Nürnberg. Wir singen von dem Lied 519 alle fünf Verse. Wir singen es aber nach der anderen Melodie, die Sie wohl kennen, ich hoffe.